For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Briefing.
Willkommen zu einer neuen Folge von The Briefing, dem kompakten Update-Format des NWX-Podcasts. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das ganz oben auf der Agenda vieler Unternehmen steht, ob in Familienbetrieben oder globalen Konzernen. Wie wirken sich geopolitische Unsicherheiten auf wirtschaftliche Entscheidungen, auf Investitionen und auf den Wandel unserer Arbeitswelt aus? Wir sprechen über internationale Kapitalflüsse, Europas Wettbewerbsfähigkeit, die Rolle von Technologie, Bildung, Industriepolitik und darüber, wie Unternehmen sich heute strategisch aufstellen sollten, um in einer immer komplexeren Welt zukunftsfähig zu bleiben. Mit dabei ist natürlich wieder Dr. Julian Stahl, unser Xing-Arbeitsmarktexperte. Schön, dass du da bist, Julian.
Moin, Alina, und hallo an die Zuhörenden.
Ja, Julian, wenn wir auf die aktuelle Weltlage blicken, mit militärischen Konflikten, Handelsstreitigkeiten, verschärften politischen Spannungen und einer immer fragmentierteren Weltwirtschaft, wie stark wirken sich solche geopolitischen Faktoren heute wirklich auf die strategischen Entscheidungen von Unternehmen aus? Und hat sich da eigentlich in den letzten Jahren etwas grundlegend verändert?
Ganz klar, ja. Geopolitik ist längst kein abstrakter Begriff mehr, über den man weiter hinten in der Zeitung liest, sondern sie beeinflusst aktiv unternehmerische Entscheidungen. KPMG hat unlängst eine groß angelegte Studie unter CEOs durchgeführt und festgestellt, dass 84% der deutschen CEOs geopolitische Unsicherheiten als größte externe Bedrohung für ihr Geschäft sehen. Noch vor Inflation oder Technologierisiken. Und rund 70% der CEOs gehen tatsächlich auch von einer dauerhaften Fragmentierung der Weltwirtschaft aus. Das verändert dann auch die Prioritäten. Unternehmen setzen nicht mehr nur rein auf Effizienz, sondern auch stärker auf Resilienz. Natürlich ist das kein rein deutsches Phänomen. Neben KPMG hat auch EY sich eine ähnliche Fragestellung geschnappt und hat gezeigt, dass so ziemlich alle CEOs ihre Strategien bereits angepasst haben. 56% haben Investitionen verschoben, 39% haben ihre operativen Aktivitäten verlagert und 22% haben Projekte gestoppt. Das zeigt, wie massiv der Einfluss von Weltpolitik auf das unternehmerische Handeln bereits heute ist.
Das ist wirklich ein eindrucksvolles Bild. Wenn internationale Konzerne umsteuern, stellt sich natürlich die Frage, wo steht Deutschland in diesem globalen Umbruch? Hat unser Wirtschaftsstandort noch die nötige Strahlkraft oder drohen wir vielleicht sogar den Anschluss zu verlieren?
Also das Gute ist, Deutschland hat nach wie vor wirklich starke Grundlagen. Wir sind Europas größte Volkswirtschaft. Rund 35.000 ausländische Firmen haben Tochtergesellschaften in Deutschland und die erwirtschaften rund ein Fünftel der deutschen Wirtschaftsleistung. Aber die Investitionsbereitschaft sinkt. Nur 27% der internationalen Unternehmen planen laut EY in Deutschland ihre Aktivitäten auszubauen. Und laut IW in Köln sind die Bruttoanlageinvestitionen zuletzt um rund 1,7, knapp 2% zurückgegangen. Die Gründe dafür sind eigentlich größtenteils bekannt. Die hohen Lohnnebenkosten. Mit fast 50% ist Deutschland im absoluten Spitzenfeld innerhalb der OECD. Die Bürokratie. Fast 2/3 der Unternehmen empfinden die regulatorischen Vorgaben als innovationshemmend. Hinzu kommt eine schleppende Digitalisierung der Verwaltung und im internationalen Vergleich sehr hohe Energiepreise. Das gilt sowohl für große Unternehmen, die wir gerade angesprochen haben, als auch für Startups. Laut Bitkom fordern die Startups zu 94% aktiv einen Bürokratieabbau, um überhaupt aktiv tätig werden zu können.
Das ist recht ernüchternd. Dann lass uns doch noch mal einen Blick nach außen richten. Welche Länder ziehen denn aktuell besonders viel Investitionskapital an und warum?
Also der Primus weltweit sind da die USA. Im Jahr 2023 sind 300 Milliarden an sogenannten Greenfield-Investitionen in die USA geflossen. Und in der gesamten EU kamen zeitgleich nur rund 90 Milliarden an. Das heißt also weniger als ein Drittel.
Wie schaffen die das denn? Also warum sind die USA so attraktiv für Investoren?
Naja, so funktioniert die Weltwirtschaft. Sie setzen einfach starke Anreize. Durch den sogenannten Inflation Reduction Act werden substanzielle Investitionsvorteile geschaffen, die dann natürlich auch dazu führen, dass Kapital ins Land fließt. Für US-Startups zum Beispiel ist auch der Kapitalgang und Wagnisfinanzierung deutlich einfacher als in Europa. Zusammengefasst gibt es in Europa, glaube ich, 3 bis 4 fundamentale Unterschiede zu den USA, die zu diesem Ungleichgewicht führen. Zum einen ist in der EU das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um etwas mehr als ein Viertel niedriger als in den USA. Das ist natürlich Geld, was erwirtschaftet wird, was auch zurückfließen kann wiederum in Technologie und Innovation. Investitionen in Themen wie GenAI. In den USA sind letztes Jahr 23 Milliarden US-Dollar in generative KI investiert worden. In Europa waren es unter 2 Milliarden US-Dollar. Und wenn man sich da einen Rückstand aufbaut bei solchen Schlüsseltechnologien, dann ist es auch langfristig gefährlich und hemmt die Wettbewerbsfähigkeit. Dann, wie eben schon gesagt, der Zugang zu Kapital, Private Equity und Venture Capital Volumen. Das liegt in Europa bei weniger als einem Drittel des US-Niveaus. Das fördert dann Nachteile, zum Beispiel gibt es weniger Grundlagen für Investitionen, für Expansion und ein höheres Risiko dafür, dass gute Ideen auch aus Europa in die USA abwandern. Zu guter Letzt der Sektor Bildung, denn derzeit gibt es in Europa rund 20% weniger MINT-Absolventinnen als in den USA. Kurz zu der Abkürzung, MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Aber da könnte sich tatsächlich der Wind drehen, denn unter Donald Trump verschlechtert sich die Lage der US-Unis. Aktuell sind rund 40% zum Beispiel der Doktorandinnen in den USA gar keine US-Staatsbürger und Trump verschlechtert aber die Möglichkeiten des Zuzugs für solche talentierten Nachwuchskräfte und das könnte für europäische Unis ein großer Vorteil sein, wenn es nämlich gelingt, gute US-Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen abzuwerben.
Lass uns aber trotzdem noch mal einen kurzen Moment bei den USA bleiben. Also du hast ja gerade gesagt, einerseits gibt es da eine enorme wirtschaftliche Stärke, aber ich habe persönlich das Gefühl, es läuft nicht alles rund. Du hast das Beispiel gegeben im Umgang mit den Universitäten und mit internationalen Studierenden. Aber wo siehst du vielleicht noch weitere Schwächen der USA?
Ja, da hast du total recht und vielleicht wird auch ein bisschen wenig über die Risiken und Nachteile der USA gesprochen. Also neben den Studierenden ist erstmal das Thema, dass sie sehr, sehr viel der jetzigen Wirtschaftsleistung einfach auf Pump kaufen. Die US-Staatsverschuldung liegt mittlerweile bei über 36 Billionen Dollar und hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Die Zinslast ist explodiert und die Inflationsraten aufgrund der Zinslast könnte in absehbarer Zeit Richtung 20% gehen, wenn man einigen Harvard-Forschenden folgt oder glaubt. Und das führt natürlich zu einer großen politischen Unsicherheit. Erste Warnzeichen, dazu sieht man schon, der Goldpreis steigt und der Dollar verliert an Wert. Hinzu kommen natürlich die Handelsstreitigkeiten, die Donald Trump immer und immer wieder vom Zaun bricht. Dazu einfach 2 Zitate, die ich persönlich sehr treffend finde. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman sagt, "A trade war is a conflict in which each side uses most of the ammunition to shoot itself in the foot." Heißt also, wer Handelsstreitigkeiten vom Zaun bricht, schießt sich damit größtenteils selber in den Fuß. Oder wie schon Ronald Reagan sagte, "Tariffs don't protect, they backfire." Da liegt, glaube ich, ein großes Potenzial drin, was auch der US-Wirtschaft richtig schaden könnte. Das Fazit ist so ein bisschen für mich, die USA wirken zwar stark, aber bauen auf einem wackeligen Fundament. Und genau da anzusetzen, könnte auch eine Chance für Europa sein.
Ja, weil wenn dieses Fundament der USA tatsächlich so ein bisschen ins Wanken gerät, wie du es gerade beschrieben hast, dann wäre das doch ein Moment, in dem Europa ins Spiel kommen kann. Wo siehst du jetzt konkrete Chancen für Europa und auch vor allem für deutsche Unternehmen, die sich jetzt strategisch gut positionieren können und handeln wollen?
Ja, tatsächlich verdichten sich die Zeichen, dass sich in Deutschland ein bisschen der Wind dreht und es wieder in eine Wachstumsrichtung geht. Der IFO-Geschäftsklimaindex hat sich seit Monaten positiv entwickelt und auch die Deutsche Bank hat gerade ihre Konjunkturprognose sowohl für dieses Jahr als auch für die kommenden Jahre nochmal angehoben. Das Investitions- und Infrastrukturpaket der Bundesregierung zeigt Wirkung und auch Faktoren wie die Absenkung des Industriestrompreises zeigen Wirkung, weil die Unternehmen davon ausgehen, dass sie bald wieder besser wettbewerbsfähig sind auf dem internationalen Parkett. Und, was man auch spannend sieht, in Europa entstehen gerade einige sehr spannende Cluster in Wachstumsfeldern, wie zum Beispiel Halbleiter, Cybersecurity und auch nachhaltige Produktion. Wer sich da jetzt richtig aufstellt und innereuropäisch vernetzt, der kann wirklich große Weichenstellungen nehmen für langfristig erfolgreiches Wachstum.
Lass uns dann da doch am besten noch mal ein bisschen konkreter werden. Was sollten Unternehmen jetzt tun, um in diesem Umfeld gut aufgestellt zu sein, trotz der ganzen geopolitischen Risiken, der Unsicherheiten und der strukturellen Herausforderungen?
Kurz und knapp, ich denke, da gibt es 3 Empfehlungen, die ich aussprechen würde. Das erste ist, Geopolitik aktiv in die Strategiearbeit einzubetten. Frühwarnsysteme, Szenarien, zu den großen Vorstandssitzungen immer auch ein Weltmarkt- und Geopolitik-Briefing einzuholen. Dann natürlich auch sich ein bisschen auf der Weltbühne zu diversifizieren. Nicht nur mit einem ausländischen Partner Geschäftsbeziehungen einzugehen, sondern mit vielen. Dann im nächsten Technologie und Talente sichern. Gerade jetzt, wenn man vielleicht auch Talente aus den USA gewinnen kann, sich die zu holen und in zukünftiges Wachstum mit ihnen zu investieren. Und zu guter Letzt Europa als Chance zu sehen. Cluster zu bilden, mit europäischen Partnern zuverlässige Partnerschaften einzugehen und hier die Weichen zu stellen für Wachstum.
Danke, Julian, für diese fundierte, klare und zugleich ermutigende Einordnung. Was wir also mitnehmen: Weltpolitik ist heute Unternehmensrealität. Und obwohl vieles herausfordernd ist, es gibt Handlungsspielräume. Es gibt Zukunftsoptionen. Und wer jetzt entschlossen handelt, kann nicht nur Risiken abfedern, sondern echte Chancen nutzen. Das war The Briefing. Weltpolitik trifft Arbeitswelt. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke und bis in einem Monat.